Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Pascal und zusammen mit Paulina habe ich Charles & Schalt gegründet, eine Social First Agentur in Berlin. Paulina ist heute leider nicht mit dabei, daher skippen wir den ersten Teil. Im zweiten Teil sprechen wir mit Max. Max ist CMO von Scalable und Scalable hat in der Vergangenheit mit sehr lauten und polarisierenden Out-of-Home-Kampagnen Aufmerksamkeit für sich geschaffen. Wir sprechen darüber, was die Motivation ist, was die Marke bewegen möchte und wie sie das Momentum auf Social übersetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir bei uns Max, CMO von Scalable. Herzlich willkommen.
Hi Pascal.
Richtig schön, dass du da bist. Aus München. Wie geil.
Aus München.
Richtig, richtig gut. Wer dich nicht kennt, wer Scalable nicht kennt, stell ich mal ganz kurz vor.
Genau, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Max und leite das Marketing bei Scalable, bin also gesamtverantwortlich für alles, was man von uns irgendwie hört und sieht. Und bin auch schon, gehe in mein 10. Jahr bei Scalable. Uns gibt es auch im Prinzip im Live-Betrieb seit 10 Jahren. Das heißt, ich war, glaube ich, einer der ersten 20 oder 25 Mitarbeitenden bei Scalable und habe alles mitgemacht, so am Anfang One-Man-Army sozusagen fürs Marketing. Mittlerweile Teams, Headcount bei uns sind 60 Leute im Marketing allein, betreiben da alles, was man machen kann, im Prinzip von der Kreation über die Produktion bis hin zur Distribution, im Prinzip für fast alle Kanäle, decken wir alles ab. Ich habe irgendwann mal Wirtschaftswissenschaften studiert, habe aber eigentlich immer auf der Startup-Seite gearbeitet, eine Reihe von Marketing- und Sales-Teams in unterschiedlichen Unternehmen aufgebaut, habe selber auch mal gegründet vor sehr langer Zeit und fühle mich so in einem sehr agilen und schnellen Umfeld sehr wohl und ja, immer mit dem kreativen Marketing-Output. Und Scalable, wer uns noch nicht kennt, wir sind eine führende Investmentplattform, wer also Geldanlage für Altersvorsorge, persönliche Träume, das bisschen mehr auf dem Sparbuch vielleicht angehen will, der macht das am besten am Kapitalmarkt, am allerbesten über ETFs und da bieten wir kostengünstigen Zugang, so barrierefrei wie möglich, das heißt irgendwie ja eine coole App einfach zu bedienen, gebührenfrei, ab 1 Euro Sparraten und genau, das sind wir, das machen wir, das bin ich.
Perfekter Sales Pitch, ich bin ja selber begeisterter Kunde, also ich kann es echt nur… Ohne dass es jetzt bezahlt und abgesprochen ist.
Ich wusste das gar nicht.
Doch. Und ich habe viel ausprobiert. Ich habe wirklich viel ausprobiert. Ja, cool. Auch die Wettbewerber, die wir es nicht nennen werden. Und ich bin bei euch.
Marktbegleiter, sagen wir dazu.
Die Marktbegleiter da draußen. Ja. Bevor wir in unser Thema einjumpen, was ich richtig spannend finde, ist, du warst krass früh dabei. Also einer der ersten 20, 25 Mitarbeitenden. Jetzt hast du ein Team von 60 Leuten. Die Firma ist krass eskaliert. Du bist schon seit 10 Jahren da. Es muss ja ein krasser Wandel auch von deiner Aufgabe gewesen sein. Wie war das für dich? Weil ich merke das selber bei uns. Man fängt an, ist operativ, handwerklich sehr gut und auf einmal ist man in einer Leadership-Position. Wie bist du mit diesem Journey umgegangen?
Ja, also genauso wie du es sagst. Also meine Position hat sich in den 10 Jahren, ich würde nicht sagen nicht jedes Jahr, aber doch bestimmt, also ich hatte mindestens 5 oder 6 Positionen quasi inne, obwohl ich immer das Gleiche positionstechnisch gemacht habe, aber einfach so von meinem, was ich täglich tue. Ja, am Anfang wirklich habe ich operational alle Kanäle selber gesteuert, ausgesteuert. Und zwar, also bei uns Marketing ist nicht nur dieser Akquise-Part, den ja viele Leute unter Marketing verstehen, gerade vor allem Leute, die nicht im Marketing sind, sind dafür da, dass irgendwie die Kunden rankommen und bunte Bilder und so, den Unsinn. Für den Part aber auch so eine operative Ebene, ne? Irgendwie unsere E-Mail-Journeys und auch die Website und all das läuft bei uns unter Marketing und all das steuern Gott sei Dank mittlerweile meine Teams aus und Leute, die viel mehr Ahnung davon haben als ich. Und dann ist es so sukzessive gewachsen und dann hatten wir irgendwie so ein Steady State, würde ich mal sagen, von so um die 10 Leute im Marketing für so ein paar Jahre fast schon, würde ich sagen. Und das war auch ein gänzlich anderes Agieren als heute. Man weiß ja, wie das ist, 10 Leute, da bist du super eng mit allen, sitzt logischerweise in einem Raum, alles pre-Covid und nur Standort München. Mittlerweile sind wir in Berlin, München, Wien, Mailand zu Hause, wow, sozusagen. Und alles Generalisten, ne? Wenn einer irgendwie im Urlaub und der andere krank ist, müssen die anderen ja irgendwie genau die gleichen Jobs machen. Und da hattest du diesen State und da warst du auch immer noch super nah dran. Hast die Leute zwar geführt, hattest schon Spezialisten, aber irgendwie trotzdem alle eher auf so, alle machen alles so ein bisschen eben. Und dann kamen wir während Covid irgendwie so ein ganz neuer Wachstumspfad, den wir betreten haben. Da haben wir auch den Broker gelauncht, also der ist erst in Anführungszeichen 5 Jahre alt. Und das hat uns dann sowohl was Mitarbeitende bei Scalable angeht, aber natürlich auch Kunden auf der Plattform und Assets auf der Plattform auf ganz neuen Wachstumspfad gehievt. Und da sind wir dann innerhalb von 3-4 Jahren haben wir uns 4-5-facht im als Gesamtunternehmen, aber auch im Marketing. Und ja, meine Rolle immer weiter rausgezoomt. Also ich sage immer so halb spaßeshalber, aber halb ernst. Mittlerweile ist es so gefühlt eher so eine HR-Rolle, ne? Irgendwie versucht die Leute bei Laune zu halten, versucht natürlich auch irgendwie die Roadblocker, die es dann auch auf so einer Konzernebene, nenne ich es jetzt mal, gibt, dann irgendwie aus dem Weg zu räumen und da irgendwie alle zu unterstützen. Aber ja, gänzlich andere Arbeit. Und gleichzeitig das größte Learning, die Schwierigkeit war natürlich Verantwortung abgeben und vor allem dann auch sehr gute Leute zu finden und zu hiren. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, da lernst du natürlich auch, ne, irgendwie, worauf gehst du, ja, gehst du auf irgendwie so ein Lack of Weaknesses oder suchst du nach Leuten, die richtige Stärken haben? Und das hat dann schon gezeigt, irgendwie, wenn du auf Leute gehst, die richtige Stärken haben, die vielleicht auch komplementär sind, vor allem zu Leuten, die da sind, dann hilft das extrem, dich aufs nächste Level zu hieven als Marketingorganisation oder als Unternehmen. Und deswegen fühle ich mich jetzt in meiner Position sehr wohl und so, wie ich das mache und steuern darf und mit den einzelnen Teams zusammenarbeiten. Aber ja, der Weg dahin, also gesäumt von Fehlern.
Ja, ich glaube, es ist bei allen so. Man stolpert dann da so rein. Und ich glaube, was du sagst, ist so essentiell. Das merke ich auch. Man hat am Anfang einen ganz anderen Bedarf an Skills, an Talents und auch am Team-Setup, als es dann nach 10 Jahren ist, wenn das Team doppelt, dreifach, vierfach, fünffach so groß ist. Und den Weg mitzugehen, ich glaube, da macht man sehr viel intuitiv richtig, auch sehr viel intuitiv falsch und immer dieses sich hinterfragen, hey, ist das der richtige Step? Wie müssen wir besser werden? Wie muss ich besser werden? Finde ich auch, ist eine der größten Herausforderungen, aber auch einer der schönsten Erlebnisse.
Ja.
Also hat. Cool. Und die 60 Leute, die machen, also macht ihr alles in-house an Marketing-Aktivitäten? Arbeitet ihr mit Agenturen zusammen? Wie ist da eure Philosophie?
Genau, also so durch das Setup und durch die Anzahl an Teams und Themen, die wir betreuen, machen wir eigentlich sehr, sehr vieles in-house. Aber es ist jetzt so kein dogmatisches, wir brauchen keine Agentur-Thematik, sondern da, wo wir dann auch ganz klar sehen, da haben wir keine Expertise, da wollen wir schnell reinkommen, da wollen wir mit Expertinnen und Experten zusammenarbeiten, die wir nicht haben. Da holen wir uns Agenturen dazu. Das kann auf der Kreativebene sein, das kann auf einer Kanalebene sein, das kann auf der Media-Buying-Seite sein. So, das ist, da haben wir mit unterschiedlichen Partnern im Laufe der Zeit zusammengearbeitet und auch eigentlich immer erfolgreich und auch gar nicht unser irgendwie Endziel, irgendwie die dann immer loszuwerden sozusagen. Aktuell haben wir ein Setup, wo wir aber sehr viel in-house machen, einfach weil wir ein gutes Setup für uns gerade in unserem, ich sag mal, Produktions- und Kreationslayern gefunden haben. Und ich glaube, so der nächste Schritt, und da wird wahrscheinlich auch eine Agentur wieder eine Rolle spielen können, so formuliere ich es jetzt mal, ist, wenn wir irgendwie so sagen, wir müssen jetzt wieder ein Ticken mehr daraus ausbrechen und wir müssen wieder mehr Neues reinbringen. Und das passiert ja auch regelmäßig so. Und diese Regelmäßigkeit ist dann eher so on a yearly base, nicht irgendwie on a weekly, aber das wird passieren, garantiert. Und aktuell haben wir aber ein Setup, wo wir es end-to-end managen. Und das ist so einer der Vorteile dahinter. Ne? Also ich habe ja auch in anderen Marketingorganisationen gearbeitet und die mit aufgebaut, wo es ganz anders war. Ne? Da haben wir Sachen gestemmt quasi, die wir jetzt zu 60 stemmen. Da waren wir irgendwie nur zu 10, aber hatten ein Agenturnetzwerk sozusagen für die einzelnen Sachen. Und für unterschiedliche Bereiche macht das auch extrem viel Sinn. Bei uns der große Vorteil sind so 2 Ebenen. Also das ist schon eine Sache, so Kapitalmarkt, Finanzthemen, die haben so eine Komplexität zumindest hier und da drin, die wir natürlich als Unternehmen versuchen rauszudrehen, aber die ist schon vorhanden. Wenn du da nicht dran bist, dann hast du immer musst immer ein bisschen erklären, ne? Worum geht's hier eigentlich? Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene, die uns vor allem die letzten 2 Jahre begleitet hat, war, wir haben sehr viele Projekte gehabt, über die wir nicht reden konnten mit externen. Ja, wir haben das modernste Kernbankensystem Europas auf die Beine gestellt. Daran arbeiten wir seit 2 Jahren quasi, aber damit konnten wir nicht nach draußen gehen sozusagen. Und daraus leiten sich dann so Sachen ab wie, ja, Kinderaccounts, die wir jetzt gelauncht haben oder launchen werden, die eigene Börse, die wir gelauncht haben. Das können wir halt alles monatelang intern vorbereiten, kommunikativ, aber mit dem Externen drüber zu reden, das war teilweise so sensibel, weil wir ja auch Drittpartner haben. So, da war uns nicht mal irgendwie ein NDA in dem Sinne sicher genug. Und deswegen sind wir bei dieser End-to-End-Ownership hier und da ganz zufrieden gewesen, das so zu managen. Aber jetzt in die Zukunft gesprochen, würde ich sagen, macht es Sinn, hier und da wieder Hilfe reinzuholen. Ja.
Krass, okay. Also Agenturen so als Challenger oder als kreative Druckbetankung, um da mal im Sparring zu sein oder auf ein neues Level zu kommen. Glaubst du, dass ihr noch in 5 Jahren mit KI-Agenturen braucht? Oder was muss eine Agentur erfüllen, damit ihr als Marke sagt, boah, hilft uns, nehmen wir weiter in Anspruch.
Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Also so, dass ich aufpassen auf der Ebene. Ich höre ja auch so, ich höre Podcasts, gucke mir Videos und dieses ganze KI-Thema und ich sehe das ja auch so. Man kann einfach gar nicht einschätzen, wie unfassbar gut das alles ist. Ich meine, wir sehen es ja, was da in den letzten 2 Jahren passiert ist, so der Progress, und der ist ja schon gigantisch. Und ich habe trotzdem, und ich versuche jetzt da dann auf der anderen Ebene mal reinzubringen. Ich meine, das ist ja auch, das heißt ja nicht nur für Agenturen, ich finde auch für viele der Leute, die bei uns im Marketing arbeiten. Also es ist ja eine relevante Fragestellung, so inwieweit brauchst du die oder die Funktion noch sozusagen. Und mein View ist schon, dass natürlich viele Tasks deutlich schneller gehen werden, ja, gerade auf so einer Produktionsebene. Das ist schon krass, glaube ich, wenn man es richtig einsetzt und vor allem mit dem, was sich da noch weiterentwickeln wird, was da noch passieren wird. Aber so ein bisschen, das ist zumindest das, was ich so aktuell beobachte, ist so, man muss aufpassen, dadurch, dass dieses mächtige Tool allen in die Hände fällt, werden meiner Meinung nach viele Sachen oder vermeintlich dadurch ja Agenturen oder Kreative, die sonst in deinem, kann ja auch in der eigenen Organisation, können die ja vorhanden sein, werden in Unternehmen, die das, glaube ich, falsch einsetzen, werden die dann rausrationiert. Wobei ich glaube, die Schönheit und die Kreation und die Kreativität und auch wirklich die Uniqueness von Dingen nur entstehen kann, wenn du immer noch die richtigen Leute hast, die alles überblicken und popkulturell so nah dran sind, dass du Sachen umsetzen kannst und dann vor allem, glaube ich, ganz anders dann irgendwann denkst. Weil ich glaube, so ein bisschen, es könnte so einen Einheitsbrei geben. Also zumindest ist das aktuell so, diese Entwicklung. Ich meine, wir sehen ja, was andere machen und so die, gerade auf der Produktionsebene, so einfach schnell Assets kreieren, ja, und vor allem, wenn Menschen drauf zu sehen sind. Also ich sehe es sofort so. Also da sind so viele unterwegs, die haben sich wahrscheinlich hier und da was gespart und man sieht es ehrlicherweise. Und ich glaube, es wird ein ganz interessanter Fakt werden oder Faktor werden, dass du bewusst dich von dem dann unterscheidest. Und klar, das wird dann eine KI vielleicht dann auch irgendwann wiederum checken. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Anpassungsfähigkeit des Menschen dann gerade auf dieser Kreativebene total entscheidender Faktor in der Zukunft wird, der gar nicht wegrationiert wird, sondern vielmehr noch wichtiger wird als in der Vergangenheit. Aber das ist jetzt so ein, also weiß ich es? Nee, keine Ahnung. Ja, also wirklich, das ist so ein, und ich will auch gar nicht so, ist das irgendwie, muss ich meinen Job hier irgendwie sichern, indem ich das glaube? Das auch nicht, sondern es ist eher so, ja, ich denke, es wird so eine Waffengleichheit erstmal durch dieses Tooling herrschen, dass, glaube ich, dadurch, dass du die richtigen Leute wieder hast, die das Tooling beherrschen, den Vorteil erarbeitest, aber dafür brauchst du die Leute. Es ist eben nicht nur die KI, sondern dann ist es das Zusammenspiel.
Ja, wow, spannend. Ich könnte echt Ewigkeiten über dieses Thema reden, weil mich das auch sehr bewegt. Was ich immer als Gedankengang ganz interessant finde, Meta hat ja announced, dass die diesen Ad-Creation-Prozess bis 2026 komplett own möchten. Das heißt, du als Marke sagst, hey, ich bin scalable, ich habe hier ein Produkt, ich möchte Bekanntheit oder Conversions, und Meta macht alles. Das Messaging, das Targeting, das komplette Creative Testing, die Creative Production, die Analyse, die Optimierung. Also eigentlich eine End-to-End-Lösung. Und dann denke ich mir so, ja, wie wird das denn dann, wenn Coca-Cola und Pepsi sagen, hey, bewirb unsere Softdrink? Also kommt die gleiche Suppe raus, nur einmal in Rot, einmal in Blau? Ich weiß es nicht, aber es ist, glaube ich, genau das, was du gerade sagst. Die Differenzierung und ich glaube, das, was starke Marken ausmacht, der Mut für Kreativität, zu wissen, okay, hey, das ist jetzt unerwartet, das ist ungesehen, das bringt es wirklich eine Marke, katapultiert sie in ganz anderen Sphären. Ich glaube, dieses Gefühl, das ist und bleibt urmenschlich.
Ja.
Und der Produktionsprozess wird garantiert effizienter ausgestaltet, ja. Und wahrscheinlich wird das Mittelmaß durchschnittlich ein bisschen besser, aber wahrscheinlich wird die Spitze auch durchschnittlich ein bisschen schlechter, ne? Ja. Ich glaube, da ist halt dann total interessant, wie die Zukunft aussieht.
Ja, genau das ist so der Punkt. Also so kannst du alles sagen, ja, und dann fütterst du die KI irgendwie, das ist so die Brand-Historie von Coca-Cola und so, und dann macht die dann, folgt sie dem, und dann machst einen guten Prompt und sagst, hey, jetzt brauchen wir was ganz anderes und bitte auch nicht das, was Pepsi gemacht hat, weil die haben gerade das gemacht, und denk nochmal an, so, das wird schon irgendwie alles gehen, aber irgendwie so so irgendwie so ganz sold bin ich dann noch nicht, dass das alles so voll automatisiert ist. Und genau das, was du gerade am Ende gesagt hast, so eine Entwicklung sich da auch. Darf ich eine Frage zurückstellen?
Ja, natürlich, klar.
Hört ihr das denn in, weiß ich nicht, Gesprächen, die ihr habt mit Kunden, potenziellen Kunden, so, dass sie euch diese Fragen stellen sozusagen, so in die Richtung, wie setzt ihr es ein, brauchen wir euch überhaupt oder also so auf der Ebene, so auf womöglich in so einer Preisverhandlung, also weil das, also wäre jetzt kein Aspekt, den ich machen würde, aber ich schon mich frage, wie das auf Agenturseite so quasi gerade erlebt wird.
Ja, total. Also ich will jetzt den Einkauf auf Markenseite nicht auf dumme Gedanken bringen, aber ich hatte das jetzt noch in keiner Verhandlung, ich habe das immer mal wieder gehört, aber ich hatte jetzt noch keiner Verhandlung, wo das Argument vom Einkauf gebracht wurde, hey, was ist denn mit KI, was ist denn mit ChatGPT, es müsste doch 20% schneller gehen, warum ist es nicht 20% günstiger? Liegt auch daran, dass wir, das ist auch eine Antwort auf diese ganze Entwicklung, weggehen von, hey, Arbeit ist Leistung versus Zeit oder Leistung gegen Zeit, weil im Endeffekt, wenn ich eine gute Idee habe, die für Scalable die Marke verändert, dann kann ich die in 5 Minuten haben beim Duschen, ich kann da 5 Tage dran sitzen, ist ja erstmal egal, es ist ja der Wert, den es für euch schafft. Deswegen, wir gehen im Pricing halt weg, zu sagen, okay, Zeit gegen Geld. Wenn wir sagen, hey, wir machen eine gewisse Leistung und die hat ist ein Investment, da ist ein Price-Tag dran. So, das heißt, da haben wir die Diskussion noch nicht. Und auch relativ, also meine Wahrnehmung ist eher, dass viele Marken noch intern so viele Politics haben, so viele Richtlinien, dass wir kommen um die Ecke und sagen, hey, können wir nicht schon statt diesem UGC-Creator-Creatorin mal überlegen, ob wir einen digitalen Avatar bauen, KI, bla bla. Und dann ist so, ja, nee, interne Richtlinien gehen nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass wir unterschätzen, dass viele Marken und Werbetreiben noch gar nicht so weit sind. Ne? Ja. Aber ich denke mir trotzdem, das wird ja irgendwann kommen. Also diese Schnelligkeit, in der KI gerade über die Agenturlandschaft hinwegrollt, ist insane. Und ich glaube schon in 2 Jahren, dass es die Agenturwelt und auch die Marketingwelt komplett auf den Kopf gestellt hat.
Ja, also wir treffen uns dann in 2 Jahren wieder.
Machen wir das nochmal.
Wie schlecht gealtert unsere Vorhersagen
das sind. Das ist geil, da machen wir Follow-up, genau. Ja.
Beide arbeitslos. Ja.
Eins geht, den Podcast machen wir noch. Wenn wir über Kreativität reden, was ein sehr guter Übergang ist, was ihr macht bei euch im Marketing. Und ich glaube, was allen bekannt sein sollte, ist die Out-of-Home-Kommunikation. Wir werden auch über Social reden, auf keinen Fall. Das vergessen wir definitiv nicht. Aber Out-of-Home sticht sehr heraus. Und ich habe mich jetzt nicht tief vorbereitet, aber ich weiß noch, letztes Jahr hattet ihr Wohin mit der Asche von Oma?
Ja, und Opa werden und Opa. Beide Lines draußen einzeln so, für sich. Ja.
Einzeln für sich und ich weiß auch noch, Spargeldzeit war auch noch da.
Ja, endlich wieder Spargeldzeit.
Ja, so genau. Also ich erinnere mich an diese Out-of-Home-Kampagne. Klar bin ich auch irgendwie da Nerd und mag das auch, aber sprich mal kurz drüber. Wie kommt ihr, wie ist eure Philosophie, wie ist euer Blickwinkel? Das ist laut, das ist provokativ, das ist polarisierend. Warum?
Ja. Wir haben uns dem Medium Out of Home genähert, vielleicht ganz kurz zur Historie. Ja, also ich versuche es so schnell wie möglich und trotzdem mit allen,
lass dir Zeit.
Mit allen Details, die irgendwie notwendig sind. Also ich bin ja seit 10 Jahren, mache hier Marketing bei Scalable und wir machen auch schon relativ lange irgendwie Out of Home. Nicht in der Sichtbarkeit, die wir jetzt haben, ja, das auf der Media-Seite, also Budget-Seite, das auch nicht. Aber es war schon irgendwie immer ein Kanal, den wir irgendwie interessant fanden. Wir sind mal gestartet, bevor wir diesen Broker hatten, also wo du selber entscheidest, in Aktien, in ETFs zu investieren mit deiner digitalen Vermögensverwaltung, wo wir das quasi dir abnehmen. Die gibt es auch immer noch. Diese Vermögensverwaltung back in the days war aber ein nischigeres Produkt im Verhältnis zu dem, was der Broker geschaffen hat sozusagen. Das heißt, auch Out of Home als Medium war schon eins, okay, da wird es viele Streuverluste geben einfach, weil das Produkt, was wir bewerben, einfach far away ist. Dann vor 5 Jahren haben wir den Broker gelauncht und damit wirklich ein absolut massentaugliches Produkt am Markt gehabt. Ja, nochmal keine Gebühren und 1 Euro Sparrate. Also wirklich, wenn du nicht irgendwie in den Schulden bist und irgendwie 1 Euro am Ende des Monats hast, dann kannst du eigentlich anfangen mit der Geldanlage. Und somit haben wir gedacht, okay, wir wollen mehr in diese massentauglicheren Awareness-Kanäle neben den digitalen Kanälen, die wir natürlich bespielen, als voll digitales Produkt. Und haben eher gedacht, wir wollen mehr so in Streugewinn denken. Und dann haben wir uns dem Medium Out of Home so genähert, dass wir gesagt haben, naja, also man kennt das ja, man läuft durch die Straßen, ja, man achtet ja nicht aktiv auf eine Werbeanzeige, du und ich vielleicht noch, ja, ich gucke auf alles, was Werbung ist, einfach aus purem Interesse und weil ich geile Werbung geil finde und das dann extra abfeier sozusagen und weil ich vor allem sehe, wie viel schlechte Sachen da draus sind. Und Ja, und trotzdem, wenn man sich dem Medium nähert, dann denkt man einfach, okay, also da ist so, so minimale Attention Span. Ne? Das ist eigentlich out of home, quasi so das TikTok der realen Welt. Ja? Also wenn der Hook nicht da ist, dann guckst du, bleibst du null never hängen. Ja? Und dann haben wir gesagt, na gut, also brauchen wir eine gute Hook und wir wollen etwas kreieren, was also Awareness schafft, wo du irgendwie hängen bleibst, entweder weil du so einen What-the-fuck-Moment hast oder weil du es auch gar nicht raffst. Das bleibt ja auch irgendwie erstmal so und zweimal lesen musst. Zweimal lesen ist ja eigentlich total genial. Ist ja fast noch besser als irgendwie eine funny Line, die beim ersten Mal schon knallt, ist was, die, was du zweimal liest, weil dann bleibst du noch länger irgendwie auf dem Asset hängen. Ohne quasi dabei unserer Welt, die Finanzwelt, der Kapitalmarkt irgendwie jetzt uns ganz weit zu entfernen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen in die Richtung, ja, gute Headlines, Wortspiele gehen, aber mit dem Bezug immer zum Kapitalmarkt. Und so sind wir rangegangen quasi ins Briefing, haben zusammengearbeitet, sehr erfolgreich, damals mit einer Agentur und haben diese Headline-Kampagnen kreiert. Und haben damit einen Nerv getroffen, würde ich sagen, weil was wir dann als zweite Ebene reingebracht haben, nachdem wir am Anfang hatten wir Lines, die waren funny, die hatten so einen Hingucker, hier mal, hier und da mal irgendwie so ein bisschen, ja, so einen kleinen What the fuck Moment, also wir hatten auch so eine Line, Mäuse in ein Schwein stecken, wie krank ist das denn? Ja. Und die war natürlich, also die hatte so diesen, was ist mit denen los? Oder macht dein großes Geschäft auf dem Sofa? Ja, also die waren schon so ein bisschen, sagen wir, einen Ticken krawalliger und hatten diesen Stopp-Moment. Und was wir dann geschaffen haben, war, dass wir gesagt haben, wir wollen noch mehr irgendwie wichtige Diskurse anstoßen, ja, die auch uns und unsere Kundinnen und Kunden vor allem betreffen. Und haben dann mal geguckt, was sind denn so Themen, die die Leute beschäftigen. Und dann haben wir, die eine Ebene war so irgendwie, also das ganze Thema Female Finance, ja, also irgendwie das Ungleichgewicht, was ja beim Investieren erst aufhört, das fängt ja viel vorher an, ja, mit Gender Pay Gap und so weiter und so fort und dann ganz am Ende zur Pension Gap wird. Und das Investieren ist gar nicht der erste Schritt, aber gehört auch dazu. Und da haben wir einen ersten Female Flight vor 2 oder 2,5 Jahren gemacht. Jetzt hatten wir gerade wieder einen. Da haben wir natürlich einfach für uns eine gesellschaftliche Thematik, die wichtig ist und versuchen da einen Diskurs anzuwerfen, anzubringen. Und dann hatten wir es bei anderen Themen. Ja, also das Thema hier, die Line von dir zitierte, die wohin mit der Asche von Oma oder Opa. Das Thema Erben und Vererben ist ein total relevantes Thema bei unseren Kundinnen und Kunden. Ja, also, und damit ist ja gar nicht gemeint, jemand ist nicht zwangsweise gemeint, damit jemand ist verstorben, sondern da gibt es diese furchtbare oder schöne, je nachdem Formulierung, irgendwie mit warmen Händen noch vererben sozusagen.
Wow.
Ja, irgendwie sowas wow. Gibt's. Ja, also es ist ein total relevantes Thema und wir kennen das alle, über Geld spricht man nicht. Also insbesondere in Deutschland und diese Thematik ist tatsächlich halt für den Vermögensaufbau und für alles, was damit zusammenhängt, extrem wichtig. Ja, also jetzt letzter Satz so zu dieser Geldthematik. Geld ist ein hochemotionales Gut, ne? Also du rackerst dich ab, ich rackere mich ab, Leute rackern sich ab. Das ist ihre Lebenszeit, die sich dann hier und da in Geld münzt und in dem Sinne ermöglicht, das Leben zu führen, was man hoffentlich führen will. Und so ein bisschen ans Alter denken schadet nicht. Oder das kann ja auch sein, eben das ist das große emotionale Bindung, das ist halt das Geld von meiner Oma, von meinen Eltern, wie auch immer ich das geerbt habe. Und dieses drüber reden, das findet viel zu wenig statt. Und so haben wir diese Line geschaffen, die natürlich angeeckt ist, ja, also da müssen wir ja gar nicht drüber reden, dass das irgendwie auch in ich will auch gar nicht sagen, irgendwie in den falschen Hals bei jemandem, sondern das ist ja eine total subjektive Empfindung, ja, das kann man ja auch echt nicht gut finden, im meisten Fall wahrscheinlich, wenn jemand irgendwie jemanden Geliebten verloren hat, nimmt man das dann so auf einer Ebene wahr, die man nicht schön findet, nichtsdestotrotz ist dieser Diskurs darum so wichtig, das haben wir mit dieser Line geschaffen. Und das haben wir auch mit anderen Lines geschaffen. Jetzt zuletzt hatten wir die Female-Kampagne, da hatten wir einfach nur Hashtag Tradewife, wo wir das Tradewife-Thema quasi für uns um 180 Grad gedreht haben. Einige Leute das aber anders gesehen haben. Und auch hier wieder ein super wichtiger Diskurs um Rollenbilder, Female Finance und so weiter entstanden ist. Und so schaffen wir es quasi aus dem vollkommen offline, out of form Spektrum Diskussionen zu kreieren, die dann digital geführt werden. Ne? Also weil in den meisten Fällen entstehen LinkedIn, Instagram-Posts, wo Leute sich drüber freuen, über die Smartheit der Kampagne oder sagen, das gefällt mir aber nicht. Und darunter echt coole Diskurse stattfinden. Und gerade, letzter Satz dazu, bei der letzten Kampagne fand ich, auch bei den Leuten, die jetzt an Tradewife was auszusetzen hatten, gab es Diskurse, die auf Augenhöhe waren und die so stattfinden, wie eigentlich alle Diskurse stattfinden sollten. So irgendwie, ich höre dich, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, ohne irgendwie auf so eine persönliche Ebene abzugehen. Und das fand ich irgendwie super schön zu beobachten.
Hm. Oh, geil, also ich versuche mal kurz die Logik zu verstehen. Das heißt, ihr kommt her aus einer Position, wo ihr neuer Player am Markt seid, Out-of-Home als relevantes Medium identifiziert habt, dann sagt, okay, dort wollen wir erstmal laut sein über die Kategorie, über uns. Du hast krawallig gesagt, was ich gut finde, anstößig polarisieren, damit es erstmal irgendwo so ein analoger Thumbstopper ist. Ne? Und dann habt ihr die zweite Rakete gelauncht, die ein bisschen gesellschaftlicher oder politischer ist, Diskurse anzustoßen, die relevant sind für die Leute, die euch dann benutzen. Und über diese Diskurse schafft ihr so eine Art Lauffeuer- oder Schneeballeffekt, was weitergetragen wird auf andere Medien, wo ihr dann im Endeffekt die Plattform seid oder der Enabler von diesen Diskussionen, was dann wiederum euch natürlich positiven Media-Effekt bringt. Ne? Das ist so das Grundprinzip, wie ihr darauf schaut. Richtig, ja, verstanden?
Das hast du in aller Kürze wunderbar zusammengefasst. Vielleicht übernehme ich das für das nächste Mal, wo ich diese Frage beantworte. Nee, das war absolut richtig. Und dieses weit ausholen war so ein bisschen, was ich sagen wollte. Wir hatten damals nicht so laut Lines und konnten dann durch das Produkt quasi überhaupt auf diese Ebene gehen und dann auch so ein bisschen den Mediadruck aufbauen. Und genau wie du sagst, am Ende des Tages, diese Aufmerksamkeit, die man am Anfang generieren muss, die schaffst du ja nicht mit dem, weiß ich nicht, 2700 ETFs gebührenfrei besparen. Das liest ja keiner, ja, sozusagen, ja, sozusagen, sondern du musst irgendwie einen Stop-Moment kreieren. Und den haben wir eben über die Headlines geschaffen und dann diese Earned Media dadurch, diese Diskussion, die wir generieren, das ist natürlich ein Teil der Messbarkeit für uns, für auch den Erfolg einer Kampagne. Aber darüber hinaus ist es uns tatsächlich auch wichtig, den Diskurs tatsächlich anzustoßen. Mhm. Der kann auch im nicht öffentlichen Raum stattfinden. Also gibt ja auch genug Leute, die uns einfach nur eine E-Mail schreiben oder auf unseren sonstigen Social Profiles uns schreiben und da dann wirklich im Community-Management ein Austausch stattfindet. Das ist uns nicht minder wichtig sozusagen, sondern es geht uns dann nicht auch um pure Reichweiten. Also da habe ich eine Schublade voll an Lines, die für mehr Aufsehen gesorgt hätten, wo wir aber sagen, das wäre jetzt zu krawallig, beziehungsweise das würde jetzt nur Aufmerksamkeit erregen wollen, des Erregungswillen und nicht, weil wir damit irgendwie eine sinnvolle Diskussion anstoßen.
Ja, okay. Das finde ich auch nochmal richtig wichtigen Impuls, ne? Dass nicht einfach nur geht, laut zu sein, um laut zu sein, sondern dass halt die richtige Botschaft verknüpft sein muss. Wie ist das denn, weil ich kenne das immer aus Diskussionen, ihr redet jetzt ja gar nicht über euer Produkt, also ihr habt ja ein Produkt, was differenziert ist, du hast ja gerade gesagt, beispielsweise 2700 ETFs am Start. Warum geht ihr diesen Weg nicht? Oder andersrum gesagt, wie schafft ihr es trotzdem, dass ihr dann bevorzugt werdet gegenüber dem Wettbewerb? Ne? Weil es ist oft ein Argument, was wir bekommen. Ja, ist ja toll, schön, lustig, unterhaltsam, aber der Produktvorteil wird gar nicht klar, das Produktfeature wird gar nicht klar, das, was uns eigentlich als Produkt differenziert, wird gar nicht klar. Wie guckst du da drauf?
Ja, also ist ein relevanter Aspekt. Ist ja auch nicht so, dass da nicht dann irgendwie noch eine Subline wäre, die zumindest auch beschreibt, was wir machen. Da steht dann sowas drauf, investiere jetzt in Aktien, ETFs und Co. mit Scalable. Also zumindest den Bezug schaffen wir dann schon. Aber wie gesagt, wäre das die Hauptheadline, würde jeder beim Investiere aufhören zu lesen. Und wir schaffen so irgendwie den Moment hoffentlich, dass Leute lesen und dann auch die Connection zu Scalable und Investieren herstellen. So grundsätzlich ist es schon so, dass durch das Medium Out of Home und dem, was ich gesagt habe, mit Streugewinn, das gemeint ist, dass das ist ja eine der Problematiken, die wir haben in Deutschland. Also wir sagen, das ist eine Problematik, wenn man sich so anguckt, wie unser Rentensystem aussieht, dann würde ich sagen, es ist ein gesellschaftliches Problem, dass halt Altersvorsorge und ich meine, auf jedem Rentenbescheid, wer ihn sich schon mal angeguckt hat, steht drauf, die dritte Säule der Vorsorge ist, dass du dich selber drum kümmerst, sozusagen. Ja, also so ist unser Rentensystem nun mal, dass zu wenige Leute investieren. Das heißt, können die überhaupt differenzieren, ob 2700 ETFs viel, wenig oder mittel sind? Wahrscheinlich nicht, die investieren ja nicht. Können die Leute verstehen, dass irgendwie Gebühren, vor allem wenn sie irgendwie Prozente hätten, irgendwie hoch oder niedrig sind, fällt ihnen schwer. Das heißt, man muss auch ein bisschen kanalabhängig natürlich gucken, mit wem wollen wir denn sprechen und so ein bisschen, auch wenn ich jetzt nicht der Freund des klassischen irgendwie Marketing-Funnels bin, die Awareness-Ebene als solche ist ja schon eine, wo du erstmal Aufmerksamkeit erregen möchtest und diesmal der Abverkauf in Anführungszeichen kommt später, aber der ist dann auch unterschiedlich. Ne? Dann kommt es drauf an, in welcher Community, in welcher Bubble, in was auch immer wir uns wirklich bewegen. Es gibt natürlich Leute, die investieren schon. Für die sind so diese Hard Facts, dass wir irgendwie gebührenfreie Sparpläne haben und irgendwie eine Trading Flatrate, die sind wichtig für die, aber das passiert auf anderen Kanälen, dann nicht im Out of Home, sondern dann in den Audiences oder den Communities, wo die unterwegs sind, ja, auf einem, weiß ich nicht, Reddit, Mauerstraßen-Wetten, Subreddit, da werden so ein paar Hard Facts eher reingebracht. Wenn wir jetzt irgendwie mit Creatoren aus dem Lifestyle-Segment zusammenarbeiten, dann ist es viel weiter rausgezoomt und viel mehr auf der Meta-Ebene, um überhaupt das Interesse an dem Thema Kapitalmarkt und Investieren zu schüren, ja.
Okay, interessant. Also das heißt, Out of Home prinzipiell Awareness. Und das hast du ja gerade schon gesagt, wenn ich mir eure Marketing-Mix mal anschaue, dann schwappt das positiv, werden die Diskussion weitergetragen auf Social. Da geht ihr auch rein, proaktiv mit eurem Community-Management, interagiert, schöpft da dann nochmal Aufmerksamkeit ab. Und was macht ihr auf euren Own-Channels? Jetzt hast du noch Creatorinnen gesagt. Wie geht das alles zusammen? Spielt ihr die gleichen Botschaften da? Ist das komplett disconnected voneinander?
Ja, also zu den Out-of-Home-Flights, so Pi mal Daumen machen wir einen im Quartal sozusagen. Mhm. Das begleiten wir natürlich, gerade wenn es irgendwie so einen gesellschaftlichen Bezug hat, also sei es Erben oder jetzt Female Finance oder jetzt aktuell haben wir einen draußen zum Thema Kinderdepots, dann begleiten wir das auf unseren own Social Channels mit Content. Und unser Content-Ansatz ist schon auch sehr dann abholend auf der edukativen Ebene, ne? Da sind wir dann weniger versuchen wir den Effekt, den wir im Real Life versuchen zu kreieren, diese Viralität, nenne ich es jetzt mal, zu wiederholen, sondern vielmehr abzuholen, die Leute, die über Out of Home oder eine Awareness-Kampagne, die ja auch digital stattfinden kann, zu uns gefunden haben und dann so ein bisschen richtig das Fleisch an den Knochen zu bringen, sozusagen zu untermauern. Hier, das ist übrigens die Investment-Gap, die Frauen zu Männern haben und die speist sich schon vorher natürlich aus den und den Themen, aber wir sehen bei uns in den Daten, Frauen investieren besser als Männer, weil sie viel breiter, diversifizierter investieren, nicht so hektisch agieren und so Sachen. Dann kannst du einfach den Themen, denen du vorher irgendwie so eine Lautstärke gegeben hast, kannst du dann richtig mit Fakten irgendwie unterfüttern. Und das ist super schön zu sehen. Und daraus entwickeln sich natürlich auch nochmal Diskussionen. Das heißt, so Owned Media Kanäle sind vor allem so auf dieser edukativen Ebene. Und wenn wir dann mit Kreatorinnen und Creatoren zusammenarbeiten, dann hängt es immer so ein bisschen drauf an, aus welchem Spektrum. Das ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es gibt extrem viele dieser sogenannten Finfluencer, also Influencer aus dem Finance-Space, da sind wir natürlich viel produktnäher, da können wir viel mehr auf Features eingehen, aber ein wichtiger Aspekt ist natürlich eben all die Leute, die noch nicht am Thema investieren interessiert sind und die erreichst du dann über unterschiedlichste andere Communities und da probieren wir sehr viel, sehr gerne aus und dann hängt es aber ein bisschen auch wieder damit zusammen, was unser Fokus ist, ja, also beim Thema Kinderdepots ist es logischerweise so das Thema, ja, so Eltern-Accounts nenne ich es mal, bei anderen Themen ist es eher so das Thema Altersvorsorge per se, dann gibt es natürlich irgendwie diese Travel-Accounts, die natürlich irgendwie immer ihr Storytelling haben, die aber auch sehr interessiert am Thema Investieren sind und dann kommen wir sehr über diese Ebene. Ja, was braucht es denn überhaupt zu investieren? Wie einfach kann es sein? Wie viel Geld muss ich überhaupt mitnehmen? Wie agiere ich? Kann ich einen Sparplan pausieren und sowas? Und dann ist es aber sehr auf dieser edukativen Ebene und weniger auf dieser nur effekthascherischen. Ja.
Wie messt ihr den Erfolg, ob das dann funktioniert? Also guckt ihr euch dann auch Impressions an oder geht ihr tiefer rein in Video-Views oder sind es Saves? Also wie messt ihr den Erfolg, ob der edukative Inhalt verfängt?
Ja, ehrlicherweise Engagement. Also auf unseren Owned-Kanälen ist es wirklich das Engagement mit den Sachen. Ja, wir versuchen schon auch immer Engagement zu fördern, so also ein bisschen. Das Schöne ist ja, an einem Content muss man sagen, wir haben ja über 1 Million Kundinnen und Kunden bei uns auf der Plattform. Viele der Themen speisen sich einfach aus der Nachfrage. Und wir müssen per se keine Reichweite kreieren mit dem Content, sondern wir bedienen eine Reichweite. Das ist ein totales Luxus, ein absoluter Luxus, in dem wir uns befinden. Das weiß ich auch. Und das Schöne ist ja, die Fragen, die uns erreichen von unseren Kundinnen und Kunden, sind ja auch Fragen, die andere haben. Insofern spielt es für uns erstmal eine Rolle, diese zu bedienen. Und daraus entwickeln sich dann aber hier und da dann auch tatsächlich Formate, die wir dann weiter ausspielen, die dann tatsächlich über unsere Reichweite hinausgehen. Und das ist dann immer insbesondere der Erfolg, ne? Wenn wir dann Sachen eben dann kreieren, die neben unserer natürlichen Reichweite dann doch diese Viralität oder dieses Engagement haben über die Algorithmen der Plattform, die für uns eine Rolle spielen. Und so ein bisschen gegeben aus dem, dass wir so ein bisschen unsere Expertise auf der Kapitalmarktebene auch immer versuchen reinzubringen, ist natürlich für uns Longform-Content extrem wichtig. Das heißt so, wenn wir uns die Kanäle angucken, auch Insta und so, dann sind wir da auch verhältnismäßig lang unterwegs. Und TikTok für uns aktuell ist ehrlicherweise zum Beispiel, ich sag jetzt mal, nur so ein Zuspielung, und wir nehmen so Shortform-Sachen, die wir aus Longform-Sachen kreieren, aber um diese, und das funktioniert aber sehr gut, und interessanterweise Dinge, die hier und da vielleicht auf YouTube-Shorts zum Beispiel nicht funktionieren, funktionieren dann viel mehr auf TikTok und Inhalte auch, und das ist für uns gerade so ein Lernprozess, in dem wir dran sind und versuchen, den so ein bisschen für uns noch mehr zu manifestieren und daraus zu verstehen auch, was so die Inhalte sind, die dann hier und da klicken und wo wir dann irgendwie noch nachschärfen können.
Krass, interessant. Und sag mal, das Thema Longform, was heißt denn Longform für euch? Ab wann ist Longform?
Ja, also wir haben jetzt auch seit Anfang des Jahres einen Videopodcast ins Leben gerufen oder wieder ins Leben gerufen, so muss ich sagen. Wir hatten einen Podcast schon vor Jahren, den wir pausiert haben, und aus einer Pause wurde eine fast 2-jährige Pause. Den haben wir pausiert, so ein bisschen vor dem Hintergrund, den haben wir so vor uns hingemacht, sag ich mal. Der hatte auch gute Zugriffszahlen, aber so ein bisschen haben wir genau die Frage, die du gerade gestellt hast: Was ist denn jetzt hier gerade Erfolg? So, und sind das jetzt wirklich gute oder sehr gute Zugriffszahlen? Und dann haben wir den pausiert und haben eine 2-jährige Pause eingelegt, und dann sind wir ganz bewusst reingegangen auf der Ebene, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Videopodcast kreieren und wir wollen noch tiefer in den Finanzthemen tatsächlich drin sein. Das heißt, wir haben einen Finanzmarkt-Podcast, wenn du so willst, der sehr tief in den Themen ist, aus denen sich aber auch sehr viele schöne Shortform-Content-Dinge einfach rausspeisen. Das ist die eine Ebene. Und dann haben wir natürlich, und wie lang ist eine Folge? Zwischen 40 und 60 Minuten Podcast-Länge, würde ich jetzt mal sagen. Und dann haben wir natürlich so Erklärbär-Formate, ne? Also uns schon wichtig, und die sind dann so zwischen 5 und 15 Minuten, wo wir unterschiedliche Themen, Funktionen und sowas beschreiben, erklären, durchführen, die gleichzeitig irgendwie in unseren CRM-Systemen irgendwie eine Rolle spielen, in unserer App eine Rolle spielen, aber natürlich auch auf Nachfrage auf den Plattformen sorgen und auf die Nachfrage, die da ist, einfach reagieren.
Und den Longform-Content, da spielt ihr, also was gerade gesagt, die Takes aus dem Videopodcast oder Vodcast, wie ich letztens gehört habe, die teilt ihr auf TikTok, und diese 10- bis 15-minütige Erklärvideos, die kommen auf YouTube live oder auch auf TikTok? Oder
wie? Die Videos sind aktuell auf YouTube. Okay. Only, würde ich jetzt behaupten. Auf TikTok ist es derzeit tatsächlich ein Reichweitenverlängerung unseres Podcasts.
Okay, und der nutzt aber trotzdem, also ich hatte mal kurz vorher gescreent, der nutzt den Video-Podcast-Content ja nicht auf eurem Instagram. Also, Er spielt nicht alles überall, oder?
Ja, also da spielen wir es nur durch so Einspieler in den Stories quasi. Es gibt jetzt eine neue Folge, aber tatsächlich nicht so gespiegelt.
Ah. Ja. Warum nicht? Also, weil mein Argument ist ja ganz oft, ne, wir gehen weg vom Social Graph zum Content Graph.
Ja.
Content Graph ist interessensbasiert. Ihr habt einmal diese Produktion dort, der Mehraufwand, das jetzt auf dem Profil zu posten, ist gering und wird wahrscheinlich das Investment rechtfertigen. So, ne? Deswegen finde ich es spannend, darauf zu schauen, warum ihr es nicht macht.
Ja, also ich habe tatsächlich keine binäre, klare Antwort darauf. Nee, also im Sinne von, ich kann jetzt gerade gar nicht genau sagen, warum wir es nicht machen. Ich weiß, dass wir einen großen Fokus. Also eine der wichtigsten Sachen ist ja genau das, warum wir diesen Podcast so machen und warum wir auch diese Shorts kreieren, ist, dass wir die verteilen können und eigentlich, plattformneutral das angehen und agnostisch sagen, irgendwie, wenn der Content da ist und wir ihn runterbringen auf das richtige Format, dann sollte er überall gespielt werden. Was wir bei Instagram ist schon noch für uns per se so unser Lead-Channel sozusagen, einfach was die Reichweite angeht, und der ist sehr gewachsen auf der Ebene mit dem Content und den Formaten, die wir eh schon hatten. Da rotieren wir auch immer, ja. Also ich sag mal, Formate, wo wir sehen, die bleiben jetzt gar nicht so, verfangen nicht so mit der Audience, die fliegen raus und wir probieren dann immer was Neues. Ich glaube, eine sinnvolle Erweiterung ist es definitiv so, Asset Class heißt unser Podcast, den damit reinzubringen. Aber es ist jetzt nicht zwangsweise so eine Notwendigkeit. Wir haben so ein bisschen, das kann ich dazu sagen, Double Down on YouTube gemacht. Das heißt, wir waren so ein bisschen so, wenn du den Content sehen willst, dann geh auf YouTube sozusagen. Deswegen ist es immer nur in Anführungszeichen so ein Zuspieler, wo natürlich auch die kleinen Videos reinfallen würden. Ja.
Check, okay. Ist das YouTube, TikTok, Instagram noch eine Social-Plattform?
Das sind die drei, die wir bespielen. Also, das sind die drei relevanten, die
wir bespielen. Was ist mit Facebook?
Haben wir irgendwann aufgehört. Also der Account besteht noch, aber das war so, wir haben gesagt, Fokussierung, und da waren dann auch die Reichweiten nicht mehr so da, dass wir uns dann so mal aktiv der Plattform nicht mehr wirklich genähert haben. Wir sind noch auf X. Da muss man so sagen, gibt es so FinTwit hieß es, also noch Twitter war. Ich weiß nicht, ob das FinX heißt. Das ist eine sehr engaged, sehr tief in der Thematik drin sich befindende Audience. Deswegen sind wir da auch gerne unterwegs, auch mit unserem Expert-Content, nenne ich es mal. Aber auch der ist, speist sich vor allem aus dem Content, den wir woanders produzieren. Das heißt, so wirklich, wirklich uniken Content, den wir produzieren. Das heißt nicht unique, dass er nur auf der Plattform stattfindet, aber für die Plattform produzieren wir für Insta und für YouTube vor allem. Und genau.
Krass. Und habt ihr, weil es witzigerweise das erste Mal, dass jemanden Podcast haben, der auf X aktiv ist, oder es zumindest sagt, merkst du eine Veränderung? Also seit Elon Musk das übernimmt, kommt ja oft das Thema Brand Safety in den Raum der Diskussion. Also wie guckt ihr darauf? Merkst du auch vielleicht eine Veränderung der Performance? Das gibt ja, ich weiß nicht, ob es nicht die Zahlen, aber ich glaube schon, dass die Maus abgewandert sind, ne? Oder ist es weiterhin krass konstant und sagst, nö, das läuft, die Community ist da? Easy.
Ja, die Community ist da, so was die Brand Safety-ness angeht. Also auf der Bezahlebene machen wir da nichts, weil da fühlen wir uns nicht wohl. Die Community ist da und das ist eine super Community. Und die haben auch kein anderes Vehikel. Also das ist so ein bisschen, es gibt ja keinen wirklichen Ersatz. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie abgewandert sind, weil es eine Alternative gäbe. Also es gibt natürlich hier und da irgendwie die Plattformen, aber die haben sich dann nie so etabliert. Das heißt, es ist so ein sehr, sehr enger Circle, aber so gerade in dem Finanzbereich, da sind extrem viele und extrem gute Diskussionen. Das heißt, da hat sich ehrlicherweise an Aktivität nichts getan, und das sind schon auch einfach Power-User, ne? Also User, die da unterwegs sind und uns als Plattform nutzen, das ist für die auch ein Kanal, ehrlicherweise sehr direkt mit uns einfach in Kontakt zu treten. Und wir haben unser Community-Management und wir interagieren mit denen vor Ort. Das heißt, wir sind da, wo die Community ist sozusagen. Ist es jetzt ein wachsender Kanal? Nee, auf gar keinen Fall. Wie entwickelt sich der weiter? Ich würde auch sagen, größer wird er im Laufe der nächsten Zeit vermutlich auch nicht. Aber es ist ein absolut wichtiger Kern an Leuten, der auf der Plattform ist, der für uns eine hohe Relevanz hat.
Boah, super spannend. Was ist mit Reddit? Ich habe das Gefühl, dass Reddit sehr krass auch im Finance-Game unterwegs ist. Super viele Ratschläge, krasse Communities, sehr tiefe Diskussionen. Habt ihr das mal ausprobiert?
Ja, also Reddit sind wir mit auf der Paid-Seite unterwegs. Ich in meiner persönlichen Nutzung habe auch Twitter einfach durch Reddit, ich persönlich replace. Ich bin ein heavy Reddit-User. Finde ich total entertaining. Das ist wirklich die Speerspitze der der absolut positiven Nerdness ja auf jedem Thema sozusagen und im Finanzbereich genauso. Ja. Also es ist wirklich verrückt, wie tief die in Themen, in unserem Produkt, in denen der Marktbegleiter drin sind. Das ist super, also das ist halt so ein bisschen, man kannte das noch von früher. Für mich war es früher immer so, ja, das Typische, was wir irgendwie alle kennen. Irgendwie, ich habe irgendwas zuerst auf Twitter gesehen und dann irgendwann irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat später war es auf Facebook und noch einen Monat später kam es dann, ja, hat meine Mutter mir auf WhatsApp geschickt sozusagen, ja. Und so auf Reddit, da ist es irgendwie halt nochmal, finde ich, nur auf der Instanz, die sind irgendwie so krass schnell und weit vorne. Das ist total schön zu lesen und da teilzunehmen. Aber wir sind nur auf der Paid-Seite, weil ich tatsächlich bisher alle Brands, die da irgendwie versucht haben, aktiv zu sein, habe ich eher so ein bisschen cringe sozusagen. Ja, ja. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das insbesondere vielleicht sogar in dem Finanzbereich irgendwie positiv aufgenommen wurde oder wird. Das heißt, wir sind da werblich unterwegs das funktioniert für uns auch gut. Aber jetzt irgendwie aktives Community-Management betreiben wir da jetzt nicht, aber als bewusste Entscheidung tatsächlich. So, die Community ist da, aber ehrlicherweise, die kommuniziert schon super mit sich selbst sozusagen und wir gucken uns das an, aber es ist nicht so, dass wir da irgendwie reingehen. Ja.
Gibt es da so ein Scalable Subreddit?
Ein Scalable Subreddit und ja, also die Leute helfen sich da ja auch. Gibt auch auf Facebook gibt es auch noch sehr aktive so Scalable Trading Communities sozusagen und die Leute helfen sich sozusagen und wir gucken da drauf und sagen, ja, es funktioniert gut und das sind ja wirklich super Leute, ja, kann man nicht anders sagen.
Ja, aber das ist ein geiles Beispiel, weil wir reden ganz oft über Communities, ne, und alle sagen immer so, ja, dann ist ja die Beauty-Community und die Fashion-Community, aber das ist halt mal, also wirklich eine Brand-Community, wenn Leute sich selber organisieren, eigenverantwortlich um eine Marke drumherum und selber so ein bisschen Selbsthilfe sich geben und eigentlich so eine Leidens- und eine Freundesgemeinschaft irgendwie sind, Probleme lösen, Erfolge feiern, das ist ja ein Traum. Ist ja das Beste, was einer Marke passieren kann.
Ist das Beste und gleichzeitig ist natürlich, also ich finde es auch nicht negativ, aber du hast ja auch keine Kontrolle drüber. Ne? Ja. Also wir haben auch die bewusste Entscheidung, so, ich weiß, wenn wir da reingingen hier, so, das ist hier irgendwie Max von Scalable und das seht ihr übrigens falsch oder so und so. Ja, ich kann ja auch nicht sagen, ne? Wenn die irgendwie eine schlechte Experience, das passiert ja auch mal, irgendwie jemand hat irgendwie eine schlechte Experience, kann dann irgendwie sagen, ja, so und so. Und gleichzeitig versuchen wir, also wir nehmen das als Spiegelbild unseres Produkts und versuchen am Produkt zu arbeiten, sodass die Leute halt keine schlechte Experience haben. Ja. Und das gelingt uns. Und das ist halt auch einfach schön zu beobachten. Ne? Also, und dann hast du da auch echt so Heroes, echte Ritter in den Communities, die sind so richtige, also die finden uns gut und die kämpfen für uns und stehen für uns ein. Und das ist super positiv. Also das ist richtig schön zu beobachten. Und ja.
Ich glaube, wenn man so eine Community hat, dann ist es echt eine Form von, oder kann es eine Form von Lebensversicherung sein. Wahrscheinlich gut. Ja. Geil, nochmal kurz, was mir einfällt, so wenn ich auf den Funnel drauf schaue, ne? Wir haben über Awareness gesprochen, out of home, laut zu sein. Dann, wenn ich es richtig interpretiert habe, auf Social eher ein bisschen mehr Consideration, edukativer. Was ist mit Conversion? Also macht ihr klassische dann App-Download oder jetzt registrieren Kampagnen? Habt ihr so richtig Deep Down Performance Marketing auch am Start?
Die haben wir logischerweise so als Kampagnentypen, die wir ausspielen. Ja. Die Assets unterscheiden sich jetzt aber gar nicht so von den anderen sozusagen. Es ist also nicht so, dass die jetzt irgendwie so genau irgendwie jetzt vom Call to Action so sagen, jetzt App downloaden oder so. Das ist ja, wir kennen das ja alle. Das ist dann eine App Download Kampagne, die hat das automatisch sozusagen. Ja. Aber die Assets unterscheiden sich ehrlicherweise nicht so sehr. Wenn man sich das so anguckt, so wir sind halt nicht fast moving consumer goods, so E-Commerce-mäßig, so diese 95-to-5-Rule gibt es ja so ein bisschen für, ist eher so ein B2B-Ding, aber ich glaube für das Thema Finanzen auch so. 95% der Leute sind sowieso gerade nicht im Markt dafür, jetzt dein Produkt abzuschließen. Ja, oh ja, ich habe die Ad gesehen, jetzt öffne ich aber ein Depot. Das sind so 5% der Leute, sind so gerade in dem Funnel-Step. Aber du musst halt Awareness bei den 95% schaffen, damit sie in dem Moment, wo sie sagen, jetzt wollte ich mich mal um meine Finanzen kümmern, mein erstes Depot eröffnen oder ich bin wirklich so unhappy mit meinem Oldschool-Banking-Ding und Investment-Provider, jetzt mache ich das. Da musst du halt irgendwie top of mind sein, und da, deswegen haben wir so auf der Performance-Seite so, da gibt's gar nicht viele Leute, die nur, weil sie jetzt eine Performance-Ad mit so einem Call to Action jetzt sehen, jetzt wirklich auf den Knopf drücken. Das heißt so, die Assets sind eigentlich welche, die so im generellen Mix eh vorhanden sind. Das ist dann eher, man kennt das ja, der Kampagnentyp der Ausspielung, so ein bisschen die Audience, und versuchen dann natürlich die richtige Audience so mit den Techniken und den Automatisierungen, die Plattform einem ermöglichen. Aber das ist so eins der Learnings. So ein gutes Example ist ja nicht so, dass wir nicht permanent alles testen würden, auch die Call to Actions, jetzt App downloaden, jetzt Depot wirklich abschließen, so. Aber dann haben wir eine Out-of-Home-Kampagne und dann nehmen wir so eine Line wie Wohin mit der Asche von Oma und so, und die performt dann in einem Performance-Flight besser als die jetzt Depot eröffnen. So einfach hast du natürlich eine Wiedererkennung, ja, und so. All diese Faktoren spielen ja auch eine Rolle. Und das ist so für uns zumindest eine der Learnings, die wir so gesammelt haben in den letzten 10 Jahren.
Ja, richtig cool. Das macht dieses Thema. Also du hast es gerade top of mind gesagt. Ich glaube, das ist so essentiell. Dieses, also Byron Sharp nennt das ja oft mentale Verfügbarkeit. Ja. Und das macht auch Sinn für eure Out-of-Home-Kampagne. Und das macht auch nochmal Sinn, deswegen nicht über Product Benefits zu sprechen, weil die rutschen durch. Da redet keiner drüber, ne? Und ich glaube, wenn jetzt jemand ans Thema Investieren denkt, dann ist halt irgendwo scalable connected. Ob ich jetzt investiere, morgen oder in 3 Jahren oder wenn mein Oma gestorben ist, so, dann seid ihr halt eben da. Und ich glaube, das ist eine ganz hohe Kunst, die der echt gut geschafft hat. Also Hut ab davor.
Danke.
Richtig geil. Nochmal eine, vielleicht als letzte inhaltliche Frage, bevor wir in die Abschlussfragen reingehen. Du hast eben Creatorin kurz angerissen und du hattest gesagt, Finfluencer, würde ich mal sagen, ist ein No-Brainer, dass ihr da stattfinden müsst und auch tiefer in die Produktdetails reingehen könnt. Fein. Und dann hattest du noch so Lifestyle-Influencer, Influencerin, Creator, Creatorin angesprochen. Lass mich noch kurz da ein bisschen reinschauen, weil wie segmentiert ihr das? Also ich meine, es fühlt sich erstmal ein Stück weit ein bisschen weit weg an, ne? Also wie guckt ihr auf dieses, wie segmentiert ihr das, mit welchen Creatorin außerhalb der Finanzbubble ihr zusammenarbeitet?
Ja, also the perfect storm ist, wenn Leute unser Produkt sowieso benutzen. Und die gibt's ja auch in der Lifestyle-Community sozusagen.
Und das trackt ihr? Oder
das, seht ihr? Das wissen wir nicht. Das ist dann, also das können wir nicht wissen, außer es passiert organisch in deren Stories oder es gibt tatsächlich ein inbound, hey, ich finde euer Produkt geil, macht Sinn, zusammenzuarbeiten. Das gibt's immer häufiger und das ist ein Perfect Storm. Und da gehen wir dann auch gerne auf den Creator, der nur halb so groß ist, die Creatorin, die nur halb so groß ist, weil diese Authentizität, wenn die vorhanden ist, die ist unbezahlbar. Ja. Das ist wirklich the Perfect Storm. So, die gibt's nicht immer. Dann gibt's aber die zweite Ebene und das ist dann so der normale Sweet Spot, ist viele der Lifestyle-Influencer und Influencerinnen, die bewegen sich ja, die haben irgendwie so ihr Core-Topic, logischerweise. Aber man sieht das ja, ich weiß nicht, wem man so folgt oder ob das nur in denen, denen ich so folge. Die erweitern ja auch schon immer irgendwie die gut sind, erweitern irgendwie auch ihr Storytelling und die Themen, an denen sie mich teilhaben lassen. Und das Thema Geldanlage und oder Altersvorsorge ist eins, was ja Gott sei Dank sehr viele Leute, eigentlich alle Leute betrifft. Und immer mehr Leute, habe ich das Gefühl, gehen in so einen Radius. Das heißt, die müssen nicht zwangsweise darüber reden, aber sobald ich schon spüre, die sind in so einem, naja, sie reden so ein bisschen über, naja, wo sie irgendwann mal sein wollen, was so Träume und Wünsche sind, und dann hast du dieses Theme, weil wir machen vielleicht einen Punkt auch so, wie machen wir unsere Out-of-Home-Kampagnen messbar für uns, neben der digitalen Verlängerung und so Earned Media. Wir machen auch schon irgendwie quartalsweise Brand Awareness Studies und fragen natürlich ab so und gucken, ob da ein Impact von unseren Kampagnen gab, und machen da eine Messbarkeit, und da fragen wir unter anderem aber auch Reasons to invest or to not invest. Und die Hauptgründe, warum Leute investieren, ist neben dem Riesenthema Altersvorsorge, das finanzielle Freiheit und daraus ableiten, natürlich irgendwie so ein bisschen sorgefreier durchs Leben zu gehen, sich einen Traum erfüllen und so. Und dieses Thema hast du ja bei extrem viel, wahrscheinlich bei allen Menschen so per se, und bei vielen auch Content-Creatorinnen und Creatern, die das irgendwie in so einer Subtextebene zumindest mitschwingen lassen. Dann hast du einige, die dann schon auch irgendwie so businessseitig was machen, ne? Immer mehr haben ja irgendwie, bringen ihre eigene Whatever-Line raus. Und wenn du diesen Business-Kontext hast, dann hast du auf jeden Fall ja ein Interesse bei den Leuten an dem Thema mal investieren auf irgendeiner Ebene. Und dann gucken wir, wo ist ein Brandfit sozusagen? Was ist ein Brandfit? Für uns ist ein Brandfit schon auch so jemand, no show off. Die müssen schon eine Expertise in ihrem Thema haben und so. Da haben wir so ein paar Attribute für uns, die wir für uns als Marke gerne anheften lassen würden und die natürlich auch über die Partnerinnen und Partner gespielt werden sollen. Und so findet sich dann irgendwie so ein Match und dann gucken wir natürlich auch so ein bisschen dann so in dem nächsten Schritt so ein bisschen, was sind die Zielgruppen? So, wir haben auch einen Sweet Spot, den wir erreichen wollen, eine Altersstruktur und so. Aber so, das ist eigentlich die Ebene, wie wir das Thema für uns angehen. Und dann ist es nämlich egal, ob das jemand ist, der im Sportsektor, Spektrum sich bewegt oder im Beauty-Spektrum sozusagen. Weil am Ende des Tages wollen wir mit unserem Produkt alle Leute ansprechen und somit wollen wir auch in alle Audiences reingehen und gucken natürlich dann, was besser funktioniert und was schlechter. Ja.
Ach, geil, das macht sehr viel Sinn. Okay, merci. Unsere Abschlussfragen, legendär und berüchtigt. Erste Frage, was ist das Allergeilste, was du auf Social in letzter Zeit gesehen hast?
Ja, also ich wusste ja, dass diese Fragen kommen würden und dachte, okay, ich muss richtig gut vorbereiten und gucken, was so the latest shit ist, weil mir schon aufgefallen ist, ich habe so nichts, was so immediately irgendwie hängen geblieben ist. Aber eine Sache, und dann habe ich überlegt, okay, was heißt dieses Letzte? Und dann habe ich mir überlegt, eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist, weil ich einfach ein Fan einfach von dann doch Creators bin, war eine Kampagne und die war Anfang des Jahres, also ich kann ja nicht sagen Januar, Februar, März so in dem Sinne, also so weit ist sie dann schon her, aber für mich ist sie hängen geblieben und zwar, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, von IKEA und zwar haben sie ihr Treueprogramm endlich ins Leben gerufen und die hatten und der Slogan oder der Kampagnentitel war Better late than never und dann haben sie halt so jetzt schon wieder auch in unserem digitalen Zeitalter ewig her, dann haben sie den Harlem Shake rausgeholt und so die Bottle Challenge und die wie heißt das, die Mannequin Challenge und haben so geil Videos gemacht und fucking das Harlem Shake, also bei mir war es schon so ein bisschen Blast from the Past, völlig verdrängt, dass es das gab und dann hatten die so Assets, wo sie so im IKEA Store so Harlem Shake mäßig unterwegs waren und dann ja better late than never, finally hier ist unser Punkteprogramm und unser Treueprogramm und das fand ich irgendwie fucking funny. Also das hat mir extrem gut gefallen.
Ja. Oh mein Gott, das ist ein mega, mega geiles Beispiel. Ja. Toll, sehr schön, nice. Letzte Frage, wer sollte nach dir auf dem schönen Berliner Stuhl hier sitzen?
Ja. Und habe ich dir vorhin gesagt, ich heute schon mal hier im Hause war, aber mir ganz klar und ich auf Effizienz bedacht bin, also Thomas Kehl von Finanzfluss, also Finanzfluss, für die, die sie nicht kennen, der größte Finanzkanal wahrscheinlich Europas, wenn jemand Community durchgespielt hat, also zumindest auf der Finanzebene, aber also sag mir, wie viele YouTube-Kanäle irgendwie eine Million und größer haben und wirklich eine Community dahinter haben, dann sind es die Mädels und Jungs von Finanzfluss. Und deswegen, dass die hier im Haus sitzen, sollte mal ganz schnell hier hochkommen, würde ich sagen. Oder das hier runter, weiß ich gerade nicht.
Ich glaube runter, das ist total okay. Ja. Geil, richtig guter Tipp. Ja. Sollten wir auf jeden Fall machen, hauen wir an. Cool. Mega gut. Hey, tausend Dank, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Merci.
Danke dir.
Bis dann. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder am Start wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann zückt doch euer Handy kurz raus und lasst eine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Das würde mich sehr freuen. Dann bekommen wir wieder mehr Gäste und spannende Insights und das hilft uns auch allen. Deswegen, ich freue mich von euch zu hören. Liebe Grüße und ciao aus Berlin.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.